ARD-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ladies and gentlemen, please welcome your host, Chris Rock.
Ja gut, der bin ich nicht. Aber natürlich werden wir heute in eine Stunde Film einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Nacht von Sonntag auf Montag, die vergangene, die vor zwei Tagen, diese Nacht, von der ist die Rede, in der die Oscars, die 88. waren es, verliehen worden sind. Und ich möchte euch an dieser Stelle schon beruhigen, dass ich nicht beabsichtige, euch mit irgendwelchen Gewinnern der Nacht in den Schlaf zu langweilen. Das habt ihr längst überall gelesen, wer da gewonnen und wer nicht gewonnen hat. Sondern wir wollen ein bisschen gucken auf den Hintergrund dieser Oscar-Verleihung, dieses Damoklesschwert, was da drüber gebaumelt ist den gesamten Abend, diese angeblichen Rassismusvorwürfe bzw. die Benachteiligung von ethnischen Minderheiten bei den Oscars. Da wollen wir einen Blick drauf werfen, wie das an diesem Abend umgesetzt worden ist. Da sind nämlich interessante Sachen bei zustande gekommen. Außerdem ist der ganze Abend heute voller Gäste. Wir gucken nämlich auf den neuen Disney-Animationsfilm Zoomania und haben deren Macher heute Abend hier im Studio. Rich Moore und Byron Howard kommen zu uns. Und damit nicht genug. Wir haben noch zwei weitere Gäste heute Abend, nämlich Florian David Fitz und Alexandra Maria Lara, die kommen nicht hierhin, sondern die gehen wir besuchen zu ihrem Film Der geilste Tag, der jetzt seit Donnerstag frisch im Kino ist. Außerdem gucken wir nach Argentinien. Von dort kommt der Film El Clan. Das ist eine ziemlich irrsinnige Mafia-Tragikomödie. Der erfolgreichste Film aller Zeiten in Argentinien. Grund genug, sich den anzugucken und festzustellen, der ist wirklich wahnsinnig gut. Und dann gibt es noch eine neue Doku ab diesem Donnerstag in den Kinos, die heißt schlicht Sexarbeiterin. Und die ist unter anderem deshalb sehr interessant, weil sie unter anderem entstanden ist aus dem Besuch einer solchen Sexarbeiterin bei uns im Studio in Eine Stunde Liebe in der Sendung von Inga Hinnenkamp. Da reden wir heute Abend also auch noch drüber. Eine Menge zu tun in den nächsten 55 Minuten. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ich glaube, ich habe mich weder mit Ruhm bekleckert noch bis auf die Knochen blamiert, als ich letzten Dienstag vorerzählt habe, wer am kommenden Wochenende die Oscars gewinnen würde. Mittlerweile ist diese Oscar-Gewinnungszeremonie schon ein paar Tage zurückliegend und wir wissen jetzt, naja gut, ne? Also bei Leonardo DiCaprio, da konnte man nicht viel falsch machen, den hatte ich getippt. Alejandro González Iñárritu als bester Regisseur hatte ich auch mit auf dem Zettel. Kleines bisschen stolz bin ich auf meinen Tipp für den allerbesten Film der diesjährigen Oscar-Verleihung, nämlich Spotlight. Da haben viele auch auf The Revenant gesetzt und ich habe letzte Woche, wenn ihr euch bitte erinnern möchtet, gesagt, nein, bester Film wird er nicht, bester Film wird Spotlight, hatte ich auch recht. Und mit dem besten Nebendarsteller Mark Rylance für Bridge of Spies habe ich auch richtig gelegen. Vertan habe ich mich in diesem Jahr wirklich bei den Ladies, muss ich zugeben. Sowohl beste Hauptdarstellerin als beste Nebendarstellerin hatte ich komplett andere Frauen auf dem Plan. Beste Hauptdarstellerin hatte ich gesagt, wird Charlotte Rampling. Ist sie nicht geworden, Brie Larson hat gewonnen und bei der Nebendarstellerin, da hatte ich auf Jennifer Jason Leigh gesetzt aus Tarantinos The Hateful Eight, ist stattdessen aber Alicia Vikander geworden aus The Danish Girl. Ich glaube, da hatte ich sowas gesagt wie, ist auch möglich, um mich am Ende noch so ein kleines bisschen rauszureden. Das wollen wir nicht vertiefen, lass uns lieber über den hier reden.
Ladies and gentlemen, please welcome your host, Chris Rock.
Denn Chris Rock war ohne jede Frage die ärmste Sau des Abends, dieser Oscar-Verleihung. Denn der ausgerechnet als schwarzer Comedian, der musste jetzt rauskommen und musste irgendwie diese Nummer gerade biegen, dass es ja im Vorfeld der Oscars massive Proteste gegeben hatte, auch unter anderem sogar Boykotts von schwarzen Schauspielern und dem schwarzen Regisseur Spike Lee, die gesagt haben, wenn jetzt zum zweiten Jahr in Folge keine schwarzen Schauspieler nominiert sind bei diesen Oscars, dann finden wir das nicht richtig, dann gehen wir nicht zu dieser Verleihung und dann ausgerechnet Chris Rock als schwarzer Comedian, der das Ding schaukeln musste. Lasst uns kurz durchgehen, wie er es gelöst hat letzten Endes. Er ist rausgekommen und hat natürlich erstmal einen Gag drüber gemacht.
Well, I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. You realize, if they nominated host, I wouldn't even get this job.
Wenn Moderatoren hier nominiert würden, hätte ich nicht mal diesen Job gekriegt. Er ist dann so ein bisschen übergegangen nach den 1-2 Eröffnungsgags, die er gebracht hat, zum eigentlichen Thema.
This is the wildest, craziest Oscars to ever host, because we got all this controversy. No black nominees, you know? And people are like, Chris, you should boycott. Chris, you should quit. You should quit. You know, how come it's only unemployed people to tell you to quit something, huh?
Und wieder hinten raus so einen kleinen Gag gemacht, ne? Also zig Leute, die ihm gesagt hätten, er soll das nicht machen, er soll das nicht moderieren, gerade als Schwarzer bei diesen Oscars jetzt, das geht auf gar keinen Fall. Und er sagt, ja, super, gerade sich von irgendwie Arbeitslosen irgendwie sagen zu lassen, man soll einen Job nicht anzunehmen. Also auch da immer noch so auf der Gag-Ebene. Dann kam sozusagen Zündstufe 2, dass er angefangen hat, wirklich richtig böse Sachen einzustreuen. Da wurde es ganz, ganz sarkastisch zwischendurch, weil er versucht hat rauszustellen, diese Frage, warum ausgerechnet in diesem Jahr, das für so einen Aufruhr sorgt.
You gotta figure that it happened in the 50s, in the 60s, and black people did not protest. Why? Because we had real things to protest at the time. You know? Too busy being raped and lynched to care about who won best cinematographer. You know, when your grandmother's swinging from a tree, it's really hard to care about best documentary foreign short.
Und jetzt, da am Ende, das war eine ganz abgefahrene Situation. Die Leute haben da gesessen und nicht gewusst, sollen wir jetzt applaudieren, sollen wir jetzt lachen? Hat der das wirklich gerade gesagt? Ja, Chris Rock hatte kurz zuvor gesagt, wisst ihr, wenn die eigene Oma an einem Baum hängt, dann ist es ziemlich schwer, sich drüber aufzuregen, wer hier bei den Oscars nominiert ist. Es wurde an der Stelle sehr sarkastisch und sehr finster, um dann aber gleich im nächsten Augenblick die Nummer wieder so ein bisschen ins Lustigere zu ziehen, weil er sich dann auf die konzentriert hat, die jetzt nun diese ganze Boykottnummer angestoßen haben.
Spike got mad, and Sharpton got mad, and Jada went mad, and Will went mad, everybody went mad. Jada got mad. Jada says she's not coming. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited.
Da war dann das Gelächter mit einmal sofort wieder da, als er, ne, also Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat und gesagt hat, darf ich in dem Zusammenhang überhaupt sagen, durch den Kakao gezogen hat? Ist mir gerade beim Reden erst aufgefallen. Überlasse ich euch. War auf jeden Fall nicht böse gemeint. Aber da haben die Leute wieder gelacht, weil Jada Pinkett Smith sich nun wirklich gerade aufregt als eine Frau, die seit Jahren nichts mehr filmmäßig auf die Beine gestellt hat und hat gesagt, ja okay, wenn Jada nicht kommt, Herrgott, sie ist ja auch nicht mal eingeladen gewesen. Um dann im nächsten Augenblick aber, und ihr wisst vielleicht schon langsam, worauf ich hinaus will, um im nächsten Augenblick wieder den nächsten bitterbösen Gag zu machen, als es nämlich um die Oscar-Sektion geht, wenn dann immer die verstorbenen Künstlerinnen und Künstler des vergangenen Jahres geehrt werden.
This year in the In Memoriam Package, it's just gonna be black people that were shot by the cops on their way to the movies.
Oh, wieder großes Raunen im Oscarsaal. Auch da wussten die Stars nicht, ja, sollen sie jetzt lachen, sollen sie jetzt klatschen, wenn er sagt, ja, die In-Memoriam-Sektion dieses Jahr, die wird so aussehen, dass wir auf der Wand hinten nur Schwarze sehen, die auf dem Kino, auf dem Weg ins Kino von weißen Polizisten erschossen worden sind. Also da dann wieder sowas ganz Böses, um dann aber ganz zum Schluss seiner Eröffnung darauf überzugehen, was er eigentlich sich wünscht.
Opportunity. We want the black actors to get the same opportunities as white actors. That's it. That's it. You know? Just, you know, not just once. You know, Leo gets a great part every year. And all you guys get great parts all the time. But what about the black actors?
So, und das war im Endeffekt das, was er sagen wollte, wofür er hin und her geschlängelt ist, von witzig zu böse, zurück zu witzig, wieder über böse, zurück zu witzig, um am Ende zu sagen, es geht doch nur darum, dass schwarze Schauspieler die Möglichkeit für gute Rollen bekommen wollen, dass es einfach nur darum geht, mehr Rollen anzubieten für schwarze Schauspieler und nicht so viele komplett weiße Rollen zu schreiben, auf die man einfach keine schwarzen Schauspieler setzen kann. Dafür hat er dieses, ne, im Endeffekt, was ich eben meinte, mit Damoklesschwert, was komplett über dieser Veranstaltung hing. Seit klar war, es gibt einen Protest einiger, weil nur weiße Schauspieler nominiert worden sind. Und genau wie dieses Damoklesschwert über der Veranstaltung gependelt ist, ist, ist auch Chris Rock als Moderator über dieser Veranstaltung gependelt. Hin und her und hin und her. Mal böse, dann wieder lustig. Ganz schwieriger Spagat, den er da hinkriegen musste. Und letzten Endes habe ich gedacht, viele von euch werden die Oscars gesehen haben, letzten Endes habe ich gedacht, es kann alles ausgedrückt werden mit dem Outfit, mit dem Chris Rock auf die Bühne gekommen ist. Erinnert euch mal kurz. Er kam raus mit einer schwarzen Hose und mit einem weißen Hemd und weißen Jackett. Also genau dieser Spagat, den er irgendwie hinkriegen musste als schwarzer Moderator auf diesen Oscars, die keine schwarzen Schauspieler berücksichtigt haben in diesem Jahr. Ganz schwieriger Spagat. Hat mir so semi gefallen. Andererseits, ich habe lange drüber nachgedacht, weiß ich auch nicht, wie man es besser hätte machen sollen. Ein Fauxpas gab es dann tatsächlich ganz am Ende. Und an dem möchte ich auch noch kurz teilhaben lassen. Kategorie bester Regisseur.
And the Oscar goes to Alejandro G. Inarritu.
So. Alejandro González Iñárritu kam auf die Bühne, um seinen Oscar entgegenzunehmen als bester Regisseur. Und der wollte dieses Thema auch nochmal aufgreifen. Und da ist Folgendes passiert. Riesenfauxpas.
I want to thank Chivo. Thank you for bringing the light to this journey. And I want to thank to Arnon Milchan. Thank you for your unconditional support. My producers, Mary Parin, Steve Golin, all the people in Fox and New Regency. I very lucky to be here tonight, okay? But unfortunately, many others haven't had the same luck.
Ich habe sehr viel Glück, heute Abend hier sein zu dürfen. Viele andere hatten dieses Glück nicht. Und in dem Augenblick, als Alejandro González Iñárritu auf genau diesen Aspekt zu sprechen kommen wollte, haben sie ihm im Hintergrund die Musik immer lauter und lauter und lauter gedreht, sodass er teilweise irritiert schon zur Seite geguckt hat, weil er nämlich eins klar machen wollte, was den ganzen Abend bisher überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Und das ist vielleicht letzten Endes der größte Fauxpas dieser gesamten 88. Oscar-Verleihung. Es war die ganze Zeit, angefangen bei Chris Rock, über den Auftritt von Kevin Hart und diese ganzen lustigen Comedy-Einspieler, die sie gemacht haben. Es ging den ganzen Abend immer nur darum, dass keine schwarzen Schauspieler nominiert worden sind. Und Alejandro González Iñárritu war der Erste, der auf der Bühne stand und gesagt hat, Leute, es sind auch keine Asiaten nominiert gewesen, es sind keine Mexikaner, also keine Mexican-Americans, es ist überhaupt niemand nominiert gewesen, außer Weißen. Wir reden aber den ganzen Abend hier nur über Schwarze und damit war die ganze Situation dann letzten Endes vollkommen absurd. Er hat sich auch hinterher noch nach den Oscars furchtbar drüber beschwert, über diese Situation, dass man ihn dann nicht hat ausreden lassen, dass man ihm in diese wichtige Ansprache auch noch Musik reingeknallt hat und stehen wir jetzt im Endeffekt vor der Situation, dass wir sagen müssen, ja gut, es ist versucht worden, diesen Rassismus und diesen Benachteiligung von ethnischen Minderheitenvorwürfen irgendwie entgegenzuwirken, aber erst am Ende der Veranstaltung ist rausgekommen, verdammt, stimmt, wir haben die ganze Zeit nur über Schwarz und Weiß geredet und haben sämtliche, jetzt im übertragenen Sinne gesprochen, Graustufen weggelassen. Finde ich im Nachhinein so betrachtet sehr interessant. Was in den nächsten Jahren daraus wird, werden wir sehen. Die Academy hat gesagt, man werde sich anders aufstellen. Man werde irgendwie gucken, dass auch innerhalb der Academy, bei den Academy-Mitgliedern, es eine größere Mischung gibt von allen sozialen Gruppen, von allen ethnischen Gruppen, die Amerika, die Hollywood zu bieten hat. Ob da wirklich was draus wird, vielleicht sehen wir es in dem ersten Schritt bei den Oscars 2017, dann im nächsten Jahr. Warten wir es ab.
Wir haben ein paar neue Rekruten, die ich vorstellen sollte. Aber das werde ich nicht tun, weil es mir schnurz ist. Und zuletzt, wir haben 14 Fälle von vermissten Säugetieren. Alles Raubtiere, vom riesigen Eisbären bis zum klitzekleinen Otter. Und die Stadtverwaltung sitzt mir im Nacken und will, dass ich sie finde. Das hat oberste Priorität.
So sieht's aus in Zoomania, einer Welt oder einer Stadt, zumindest in diesem Fall, die voller Tiere ist, die dort nicht nur leben und rumlaufen, sondern die dort auch arbeiten, die Jobs haben und auf die quasi alles in dieser Welt zugeschnitten ist. Nicht wie wir das bisher kannten von Animations- oder irgendwelchen Zeichentrickfilmen, wo ja eigentlich dann, wenn dann Tiere so die Hauptrollen spielen und sprechen können und arbeiten gehen, irgendwie doch alle so auch in gleichen Häusern wohnen, egal ob jetzt Giraffe Wölfe oder Feldmaus, sondern hier ist es sehr interessant gemacht, dass innerhalb dieser riesigen Stadt, dieser Metropole, in der die Geschichte spielt, es auch so wirklich so riesengroße dreieckige Häuser gibt, in denen halt einfach große Giraffen wohnen und genauso es klitzekleine so Mäuseviertel gibt, wie so Stadtteile, wo dann alle Häuser gerade mal so groß sind wie ein Schuhkarton, wo dann halt die Mäuse drin wohnen, weil sie einfach auch deutlich kleiner sind als Giraffen. Also insofern unterscheidet sich Zoomania schon mal optisch von allem, was man bisher so gesehen hat an Animationsfilmen. Disney hat sich darüber hinaus eine Geschichte überlegt, die aus einem Aspekt heraus ganz besonders interessant ist. Es ist so ein bisschen die Geschichte der Raubtiere und der Beutetiere. Die leben hier zwar irgendwie in so einer, ja, ich will nicht sagen Parallelgesellschaft, aber leben halt doch irgendwie zusammen, aber so ganz geheuer ist man sich nicht. Also es gibt nicht permanente Überfälle, dass die Raubtiere quasi auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mal so im Vorbeigehen so ein Beutetier auffressen, aber man traut sich nicht so richtig über den Weg. Umso interessanter ist, dass ausgerechnet Judy Hopps, eine junge, kleine, aber sehr mutige Häsin, unbedingt zur Polizei will. Das hat sie geschafft, das gerade eben war die Ansprache, die neuen Rekruten, worauf also die meisten Polizisten in Zoomania sind halt so Stiere oder Büffel oder halt so richtig starke Tiere. Und so eine Häsin, die da rumhopst und auch einen auf Polizei machen will, wird nicht besonders ernst genommen. Aber jetzt gibt es halt diesen neuen Fall, ausgerechnet Raubtiere sind verschwunden, das ist ungewöhnlich, während es Beutetiere wäre es so ein bisschen natürlicher, aber Raubtiere sind verschwunden und die verwandeln sich ganz offenbar zurück, getrieben über ihre Urinstinkte zu gefährlichen Bestien und das ist natürlich für Zoomania, für diese Metropole eine große Gefahr. Judy Hopps wird nicht ernst genommen von ihren Kollegen, also vertraut sie sich jemandem an, den sie kennenlernt, ausgerechnet einem Fuchs, ja, die Häsin und der Fuchs, so, ihr wisst schon, Nick heißt der, dem vertraut sie sich an und der hilft ihr tatsächlich auch und macht sich mit ihr auf Spurensuche. Nachts sind die beiden unterwegs und brechen ein Auto auf, in dem sie Spuren vermuten.
Ich weiß, wessen Auto das ist, wir müssen weg.
Wieso? Wem gehört das Auto?
Dem meistgefürchteten Gangsterboss der Stadt, man nennt ihn Mr. Big und er mag mich nicht besonders, also nichts wie weg.
Das ist ein Tatort, wir können nicht abhauen.
Und es wird noch ein viel krasserer Tatort, wenn Mr. Big mich hier findet. Darum verschwinden wir. Sofort. Raymond. Und ist das Kevin? Lange nicht mehr gesehen.
Erwischt im Auto von Mr. Big, dem Unterweltboss von Zoomania und ausgerechnet erwischt auch noch von zwei riesigen, extrem gefährlich aussehenden Eisbären. Judy und Nick sind ganz schön in der Patsche und müssen gucken, wie sie da wieder rauskommen. Ab Donnerstag ist der Film in den Kinos. Ich fand, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, diese Machart fand ich spannend und auch toll umgesetzt, einfach zu sagen, wir passen eine Welt den Tieren an und jede Umgebung, in der sich ein Tier bewegt, befindet, lebt, arbeitet und so weiter, sieht auch tatsächlich genauso aus, dass es zu diesem Tier passt. Die Geschichte an sich ist tatsächlich sehr niedlich geworden. Die hat mir ganz gut gefallen. Hase und Fuchs, die gemeinsam sich auf den Weg machen und ein Verbrechen lösen müssen. Schön geworden. Toll aussehen, ja gut, klar, es ist ein Disney-Animationsfilm in 3D. Logischerweise sieht das gut aus. Das ist bei Pixar und bei DreamWorks nicht großartig anders. Das ist ein Standard, den man mittlerweile aber auch erwartet von dieser Art von Filmen. Vielmehr freue ich mich drauf, dass wir gleich mit den beiden Machern dieses Films reden können, mit Rich Moore und Byron Howard. Beides absolute Legenden in der Animationsfilmmacherei. Der eine hat jahrelang Simpsons gemacht, erfolgreichste Fernsehserie der Welt. Der andere hat unter anderem diesen wahnsinnig witzigen Animationsfilm gemacht, Rapunzel, neu verföhnt. Wenn ihr euch erinnert, habe ich wochenlang drüber gelacht über diesen Film. Die gleich bei uns im Studio, freue ich mich sehr drauf.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen, heute Abend mit zwei Gästen, die ich euch versprochen habe. Direkt den weiten Weg aus Amerika nach Deutschland gemacht, zu uns nach Berlin. Wir haben Rich Moore und Byron Howard, Directors of the new Disney Animation Movie Zootopia.
Guten Abend.
Guten Tag.
Well, it's night, right?
Guten Abend.
Okay. You guys are completely qualified for an interview in German. Ich frage euch einfach jetzt alles auf Deutsch, dürfte für euch kein Problem sein. Ich denke, ihr werdet jede einzelne Frage verstehen und keinerlei Probleme haben, darauf zu antworten, right?
Ja, das ist nicht mein Gepäck. I used that one at the airport earlier. Das ist nicht mein Gepäck.
Can you ask us about luggage?
Okay, yeah, that's no problem. That's fine, yeah. Right, well, yeah. So, is this your luggage over there?
Nein, das ist nicht mein Gepäck.
Das ist mein Gepäck.
Oh. Oh. It is good. That's good.
Yes. Entschuldigen Sie.
Yeah. Please.
Haben Sie mein
Gepäck? Möchten Sie ins Kino gehen?
Ja. Ich möchte in Kinos gehen. Yeah.
Wir haben großen Spaß hier heute Abend. ins Radio Studio. Huh? Auf Deutsch.
Deutschland.
You know. Okay. Rich, you did Thank Futurama you. And you did some years ago The Simpsons.
Yeah. Mm-hmm, I did. I worked on The Simpsons. I was a director on that show from seasons 1 through 5. I was a director at age 12. No, I was double that. I was 24 years old. It was my first directing gig in animation. And it turned out pretty good, I think, that show. Look, I just, you know, I think of it, I was there for the first formative 5 years of that mm-hmm. show's life. You know, it's like a child, mm-hmm. you know, those first 5 years, very yeah. important.
Isn't Matt Groening as crazy as everybody says?
He's not crazy, but he's got crazy ideas. You know, he's iconoclast and nearly an anarchist, you know, mm-hmm. but really great guy. I mean, good friend. I love him.
Byron Howard, your colleague tonight, made Tangled.
That's right.
Which is the funniest and most hilarious animation movie that I've ever seen. Which was, I have to translate it for German audience because they have no idea what Tangled is. Yeah, the German film title was Rapunzel Neu Verföhnt.
Ah.
Yeah, like Rapunzel.
I love that movie.
Yeah.
Neu Verföhnt.
Yeah. Neu Verföhnt.
Was bedeutet
it's, it should be Neu Verfilmt, which would be like reloaded or remade.
Ah.
And Neu Verföhnt is a, föhn is a fan. You dry your hair with fishy hairs.
Oh, hair dryer. That's clever.
Interesting. That is clever. Yeah,
so Rapunzel neu verföhnt. And you had this incredible horse in Tangled, which was like the star of the whole movie.
Maximus.
Why didn't I see a horse in Zootopia?
Ooh. Oh, that's a good question.
You went for the gut punch right there, just right out of the gate.
We do. Honestly, there is a horse.
Well, isn't
in
it?
There.
Kind of like
he's a quiet horse. He doesn't have a speaking part. He's a supporting role
a
horse.
A supporting horse.
But we do. There are actually horses in there. You know, what we did with the movie is we tried to avoid a very, very sharp of you to see this because we did try to avoid domestic animals.
Horses.
We hate horses. We tried to avoid domestic animals because. Well, this world.
Did you say we ate the horses?
This world never had humans in it, so we thought, well, if you're not going to have humans, you're not going to have breeds of different dogs and cats and things like that. And we tried to avoid sort of farm animals, that sort of thing. But there are horses. Horses existed. But you're right. But we should have had Max do a cameo.
Well, but no, I mean, you did such a good job with Maximus. It's why go back to the well?
That's
you know?
True.
Why he's done it.
What I love about it, besides the fine comedy that you put in there. Is the whole bunch of details. I love the mice town, the mice quarter,
Little
or whatever.
Yeah, talk about Little Redemption, yeah.
Well, in designing this city, I know as a kid, like looking at books, the illustrations and thinking, well, wouldn't the polar bear be really hot? Mm-hmm. You know, like living in this kind of climate, wearing mm-hmm. clothes. And it was this kind of questioning that inspired us to make a new animal city, one that was inclusive to all the mammals on Earth, you know, that has a neighborhood or a district for everyone. And what you were mentioning is Little Rodentia, and it's like a little community where all the mice live. And it's literally kind of, if you took Greenwich Village from Manhattan and shrunk it down, that would be Little Rodentia. Mm-hmm. So there's something for everyone.
Yeah.
You know, it's an inclusive place.
I think because they do encourage you to go after what you love, but it's great to be able to do something different once in a while. And this film has been very different.
It's very contemporary.
It's a police procedural. It's very funny. It's got, you know, it allows us, since it is contemporary, we can play with, you know, the fact that animals carry iPhones around and, you know, they all use technology.
They're corruptive.
Yeah,
whatever you wish for.
Corruption's hilarious.
Yeah, anything you wish
for. But there's lots of opportunities for us to reflect about our human situation.
To put it in one word, it's awesome.
Thank you.
Richmo and Byron Howard, our guests tonight. Vielen Dank.
Now it's your turn to say
sehr gerne.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Hey, you know what? Yeah, sehr gerne.
Just like that.
Sehr gerne.
Yeah, thanks, guys. Come again soon. Thank you. Please come back.
It was a real pleasure.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich hatte euch eine Menge Gäste für heute Abend versprochen und ich halte mich auch daran. Seit Donnerstag zum Beispiel neu im Kino sind Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Spielen die Hauptrollen im Film Der geilste Tag, haben ihn aber auch zusammen gemacht. Matthias hat ihn produziert, Florian hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Geht um zwei junge Männer, gespielt von Florian und von Matthias, die sich im Hospiz kennenlernen, beide todkrank, und beide sich überlegen, wie geil wäre das eigentlich, nochmal, bevor es zu Ende ist, so richtig die Sau rauszulassen? Die Frage ist nur, wie? Florian, der in dem Film den etwas cooleren Typ von den beiden spielt, hat schließlich die Idee.
Verstehst du nicht? Wir können machen, was wir wollen. Du nimmst einen Kredit auf, wir machen halbe. Wir müssen nicht was zurückzahlen.
Wieso nicht?
Weil wir da längst tot sind.
Das ist genau der Plan, den die beiden haben. Ein Kredit soll aufgenommen werden, den man dann ja sowieso nie zurückzahlen muss. Und da soll dann der geilste Tag von finanziert werden. Die beiden wollen auf Weltreise gehen, solange es halt noch geht. Ist unterm Strich eine Tragikomödie, die schon gewissermaßen an Filme erinnert, die wir im Kino schon mal gesehen haben. So Stichwort Bucketlist. Und genau darüber habe ich mit Florian David Fitz gesprochen und mit Alexandra Maria Lara, die im Film auch mitspielt, habe die beiden getroffen vor der Sendung, habe das Gespräch also aufgezeichnet und genau da begeben wir uns jetzt gemeinsam hin. Eine Stunde Film unterwegs, nicht im Studio, sondern in Berlin unterwegs, um zwei ganz fantastische Menschen, zwei meiner Lieblingsmenschen zu treffen, möchte ich sagen. Alexandra Maria Lara und Florian David Fitz. Grüß euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Florian, du hast einen Film geschrieben und inszeniert, den Matthias produziert hat. Ich habe mich gefragt, als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe, warum schreibt der Florian vom Thema her einen Film, den wir schon in der deutschen Version als Knockin' on Heaven's Door und als internationale Version Das Beste kommt zum Schluss kennen?
Also ehrlich gesagt ist das lustig. Das sind die zwei einzigen Filme, die uns dazu einfallen. Es gibt ja noch 100 andere Filme, die das bedienen. Also das ist ja ein ganzes Subgenre. Und das, ich glaube, dass uns diese beiden Filme einfallen, ist natürlich, dass wir nur die wirklich, wirklich kennen. Es ist genauso, wie wenn man jetzt sagen würde, ein Roadmovie. Warum jetzt nochmal ein Roadmovie? Es gibt Millionen Roadmovies, ja. Und natürlich will man beim Roadmovie immer irgendwo hin. Und dann gibt es genauso die Bucketlist-Filme. Das ist auch so ein Subgenre. Witzigerweise, und das Problem ist, ich komme nicht wirklich raus, weil der Film ist tatsächlich ganz anders als also vor allem Knocking on Heaven's Door. Aber ich kann es nicht wirklich immer in den Interviews sagen, weil ich dann damit vorwegnehme, wie der Film sich entwickelt, weil es sich vollkommen anders entwickelt. Die Grundidee war ja eigentlich eine ganz andere. Es hat sich nur dadurch so in diese Richtung entwickelt, dadurch, dass wir zwei Leute waren. Also eine dieser Geschichten ist tatsächlich wahr. Also die ist ein Nachbartier bei meinen Eltern im Hotel. Dem ist eine von diesen Sachen passiert und darauf basierte das. Und dann habe ich halt mit Matthias gesprochen, weil wir was zusammen machen wollten und habe gemeint, vielleicht könnte man daraus was machen. Und dann notwendigerweise, wenn es dann zwei Personen werden, ist es natürlich, dann denkt man sofort wieder, jetzt sind wieder zwei deutsche Namen, die machen ein Remake von Knocking on Heaven's Door. Aber wir haben dann auch versucht, das dann auch wirklich aufzunehmen und zu sagen, das wird kommen. Und insofern gibt es auch in dem Film ein Augenzwinkern, sogar eine Verbeugung oder ein Hutziehen vor einer Szene in Knocking on Heaven's Door, wo wir das quasi umdrehen, was in Knocking on Heaven's Door passiert ist.
Du spielst zusammen mit Matthias die beiden Hauptrollen und ich habe mich gefragt, wer hat eigentlich wann entschieden, wer den coolen Typ spielt und wer den Schisser spielt?
Das war, ehrlich gesagt, ziemlich lange offen. Ich glaube schon, dass in Matthias der Wunsch war, nach den ganzen Main Leads, wie man das so schön nennt, diese sympathischen Hauptfiguren oder was auch immer, eine Figur zu spielen, die ein bisschen extremer ist oder die auch ein bisschen mehr mit seinen wirklichen Themen und Problemen umgeht, was diese Figur tut, auf eine sehr lustige Weise. Insofern war schon von Anfang an mal angedacht, dass er diese Figur spielt, die er jetzt auch spielt. Aber es gab zwischendrin eigentlich immer wieder ein Gespräch, ob man es nicht umdrehen sollte, ob nicht das auch spannend wäre. Ich glaube, es wäre andersrum auch gegangen, es hätte nur am Ende anders ausgesehen. Aber witzigerweise sind wirklich alle Ängste, die Andy in diesem Film hat, entspringen eigentlich wirklich Matthias. Also Matthias wurde mit all seinen Ängsten konfrontiert in diesem Film. Und witzigerweise ist ihm nichts passiert. Nichts. Mir ist alles passiert. Ich habe mir eine Rippe gebrochen. Ich wurde fast von einer Schlange gebissen. Matthias ist nichts passiert.
Das ist schön. Ja, kein Spoiler an dieser Stelle zu sagen, dass der Satz, es kann uns nichts passieren, mehrfach im Film vorkommt. Ja. Hat ja für einen von euch beiden auch ganz gut geklappt, ja. Wie sich im Nachhinein rausgestellt hat.
Naja, die einfache Philosophie hinter dem Satz ist natürlich, dass jemand, der sowieso auf der Schippe sitzt, ja, dass du sagst, das Einzige, was wir haben, ist, dass wir jetzt keine Angst mehr haben brauchen, weil wir sterben sowieso. Was sollen wir jetzt noch Angst haben? Und das ist dann vielleicht die große Befreiung.
Alex, du spielst die Ex-Freundin von Florian. Da gab es einen Grund, warum ihr nicht mehr zusammen seid. Auch der wird im Film thematisiert. Das ist eine kleine Nebenrolle, die du hast, aber eine sehr wichtige für diesen Film. Bei den, ich vermute mal, nicht allzu vielen Drehtagen konntest du dich zurücklehnen, die beiden Jungs irgendwie ein bisschen angucken. Wie war das für dich?
Ja, so für mich war das sehr schön. Ich habe erstmal eine Anfrage bekommen zu dem Projekt und dann, als ich das Buch von Florian gelesen habe, war eigentlich sofort für mich klar, dass ich Mona gerne spielen würde. Groß, klein oder wie auch immer, hatte ich große Lust, irgendwie etwas mit dieser Figur zu machen, um ihr irgendwie auch ein wenig, wie sagt man, Leben oder Substanz oder zu geben, weil das schön ist. Ich mag das bei beiden Figuren sehr gerne, dass wir auch über die Vergangenheit dieser beiden Figuren erfahren, über deren Kindheit, letztlich darüber, wie dann auch diese Ängste und alles sich herauskristallisieren in dem Moment, wo es um alles oder nichts geht. Und genau, deswegen.
Ich glaube, das Schöne am Schauspielen ist ja tatsächlich, dass je älter man wird, desto weniger muss man dafür arbeiten, sich Sachen vorzustellen, weil man mehr Sachen erfahren hat und die lassen sich natürlich dann auch in unterschiedliche Richtungen immer ein bisschen reinziehen.
Du hast zuletzt Hin und Weg gemacht, da haben wir uns getroffen. Du hattest da schon einige Zeit lang her Vincent will mehr gemacht.
Ich kriege eine Frage.
Was ist denn da mit dem Florian und den Krankheiten eigentlich gebacken?
Ja, schau, das ist immer sehr lustig. Dann kommt man in Interviews und plötzlich werden Systematiken aufgemacht oder Ordnungssysteme, die einem überhaupt nicht auffallen.
Wir können es nicht anders.
Nein, das ist ja die Außensicht. So sieht es ja aus, tatsächlich. Ja. So denke ich überhaupt nicht. Bei uns Schauspielern, wenn ich mal sagen darf, ist es viel simpler. Ja? Wir kriegen Bücher und wir überlegen uns, ob wir das machen können oder nicht. Und es gibt unterschiedliche Gründe, Sachen zu machen. Und es ist nicht so, dass wir alle unterschiedlichste Sachen auswählen können oder dass es so viele tolle, tolle, unterschiedliche, spannende Geschichten gibt, wo auch vielleicht die Leute reingehen. Also es ist gar nicht so viel, was man erzählen kann. Und das Schöne halt bei Geschichten, wo Tod eine Rolle spielt, ist ja immer das automatische Schlaglicht, dass das auf alles andere wirft. Ja? Der Tod ist ja eigentlich nie das Thema richtig, sondern es ist ja eigentlich immer was. Plötzlich bekommt alles,
was passiert bis dahin.
Genau, es kommt jetzt eine andere Wertigkeit. Ja. Also alles wird plötzlich wichtig. Mhm. Und plötzlich bist du so, wow, ja, klar. Was halte ich mich auf mit dem ganzen Bullshit hier? Das ist ja eigentlich das Spannende. Und deswegen ist es ja spannend, solche Filme immer wieder zu haben, weil man rausgeht und sagt, ja, fuck. Und das passiert vielen Leuten bei dem Film halt. Jeder kennt diese Gedanken, die Leute dort haben. Und der Tod vereinfacht ja dann auch ein paar Sachen. Also wenn es dann gegen's Ende geht, dann wird es plötzlich ziemlich simpel bei manchen Sachen. Also dann lösen sich viele kleine, komplizierte Sachen.
Habt ihr schon mal auf den geilsten Tag gewartet? Vielleicht bei einem Filmdreh? Wartet man da zwischendurch mal auf den geilsten Tag?
Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, sonst würde man es jetzt auch in einem Film nicht adressieren, glaube ich. Also jeder kennt das Gefühl, dass er wartet, jetzt muss es doch endlich losgehen.
Irgendwann muss doch mal der geilste Tag um die Ecke kommen, bitte. Ja.
Also man kennt doch diesen Spruch auch von älteren Leuten, dass sie sagen, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Weil ich warte doch immer noch, dass es irgendwie jetzt mal richtig geil wird. Es ist, ich finde das, also das Einzige, also glaube ich, was man lernen kann, ist, das irgendwann zu vergessen. Weil das ist Bullshit natürlich. Es ist vollkommener Bullshit, auf den geilsten Tag zu warten, weil er ja an einem vorüberzieht, während man auf den nächsten geilen Tag wartet. Ja.
Weil wenn du zum Beispiel, ich fand das Beispiel interessant, beim Dreh gibt es da einen Tag, dem man entgegenfiebert oder so. Das Gefühl kenne ich zum Beispiel schon. Ja? Also wenn ich weiß, es gibt einen Moment zum Spielen, in dem man es dann entweder
bringen muss. Also
in dem man einfach weiß, das könnte der Moment sein, in dem man eine Chance hat, wirklich zu berühren. Oder man schafft es vielleicht auch nicht an dem Tag. Also ich das ist zum Beispiel auch mal sowas, dann freue ich mich immer, aber dann plötzlich wandelt sich diese Freude, je näher der Tag kommt, doch in Druck, Angst oder Lampenfieber, ähnliches um, ja. Und deswegen, es stimmt, ja, also dieses im Moment leben und das und sich auch über Kleinigkeiten freuen, was wir in der Theorie alle wissen und letztlich viel zu wenig befolgen, ist dann eben doch, letztlich geht das Leben viel mit wenn und ach morgen und was habe ich gestern, warum habe ich gestern sowas Doofes gesagt, oder man lebt ja häufig gerne entweder vorher oder...
Ja, im Kopf halt, man lebt ja im Kopf. Mhm. Die Zukunft ist ja im Kopf und die Vergangenheit ist ja im Kopf und zu 80% sind wir ja entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja. Das ist ja auch absichtlich, also der Geist der Tage ist ja auch so reißerisch. Deswegen ist es ja auch so formuliert, weil es ja auch genauso Bullshit ist, ja. Also ich habe das schon leider so ein bisschen verurteilt, ja. Solange ich irgendwie den Geistentag des Geistedingsbums suche, werde ich es nicht finden.
Florian David Fitz hat ein tolles Drehbuch geschrieben und einen wirklich tollen Film inszeniert und ist darin zu sehen, zusammen mit Alexandra Maria Lara und Matthias Schweighöfer. Ich danke euch sehr herzlich fürs Gespräch.
Danke dir.
Vielen Dank.
Ihr hört eine Stunde Film und hier ist Anna Wollnam.
Die Radio Wissen.
Film News.
Wolverine mit Bruder wieder vereint? Sieht ganz danach aus. Hugh Jackman wird in Wolverine 3 wohl wieder seinem alten Widersacher Sabretooth gegenüberstehen und der soll wohl wieder gespielt werden von Liev Schreiber. Der Schauspieler, dessen aktueller Film Spotlight gerade erst den Oscar als bester Film gewonnen hat, soll sein Interesse bekundet haben, nachdem die Story des nächsten Wolverine-Abenteuers durchgesickert ist. Es handelt sich wohl um eine Adaption des Marvel-Comics Old Man Logan, in dem die beiden Halbbrüder Wolverine und Sabretooth erneut aufeinandertreffen, wenn auch deutlich älter als in allen bisherigen Filmen. Für die beiden befreundeten 47- und 48-jährigen Schauspieler wäre es die letzte Möglichkeit, noch einmal in einem Marvel-Film zusammenzuarbeiten. Jackman hatte bereits im Vorfeld zu Wolverine 3 angekündigt, sein Achter werde auch sein definitiv letzter Auftritt als Superheld mit den Adamantium-Krallen. Power-Duo der Extreme. Das kann eine sehr, sagen wir mal, interessante Zusammenarbeit werden. Nachdem die ersten beiden Kinostreiche von Comic-Gigant DC, nämlich Batman vs. Superman und Suicide Squad, schon für dieses Jahr im Kino terminiert sind, wird jetzt richtig ausgeholt. Genau wie im Marvel-Universum werden auch hier die Superhelden zu einem Avengers-ähnlichen Superteam zusammengefügt. Bei DC heißen sie die Gerechtigkeitsliga. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash und andere. Deren erste gemeinsame Dreharbeiten beginnen im April und zwar nicht wie bisher geplant, nur unter der Regie von 300-Regisseur Zack Snyder. Ihm wird ein zweiter Regisseur zur Seite gestellt, der neugierig macht, George Miller. Der 70-Jährige konnte gerade erst mit seiner Mad Max-Neuauflage Fury Road 6 Oscars in nahezu allen wichtigen Technikkategorien abräumen und soll wohl dafür sorgen, dass die Gerechtigkeitsliga den Avengers in Sachen Bombast-Kino nicht hinterherhumpelt. 2017 im Kino, die Zeit läuft. Tom Hardy bleibt in der Wildnis. Ob es ihm so gut gefallen hat, zusammen mit Leonardo DiCaprio draußen im Nirgendwo? Wir wissen es nicht. Wissen aber, dass Hardy nach The Revenant gleich nochmal in die Wildnis gegangen ist, wenn auch in die afrikanische und nicht für einen Film, sondern für die Miniserie Tabu. Nach einer Story, die Tom Hardy selbst mit seinem Vater geschrieben hat, spielt er den wilden Einzelgänger James Delaney. Der kommt um 1814 nach seinen Abenteuern in Afrika zurück nach London, um dort das Erbe seines verstorbenen Vaters anzutreten. Hardy, der nicht nur die Hauptrolle spielt, produziert die Serie auch selbst, zusammen mit niemand Geringerem als Ridley Scott. Ein erster Teaser ist jetzt im Netz. Einen Starttermin für Tabu auf dem US-Sender FX gibt es bisher aber noch nicht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Vielen Dank, Anna Wollner. Und zum Schluss der Sendung noch zwei kurze Tipps für diesen Donnerstag.
Hat er eine Waffe?
Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch, hab ich gesagt!
Na, okay, 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 mach ich. Mach ich das. Zieh das
jetzt
schon.
Eine Entführung in den frühen 80er Jahren in Argentinien, in Buenos Aires. Das ist ein Film, der mich wirklich umgehauen hat. Erfolgreichster argentinischer Kinofilm aller Zeiten. Läuft jetzt auch am Donnerstag bei uns in den Kinos. Geht um eine ganz ganz normale argentinische Familie, die nebenbei allerdings Leute entführt und Schutzgeld erpresst. Irrsinnig gemacht, und wenn man dann im Abspann des Films liest, dass das Ganze eine wahre Geschichte ist, glaubt man erst recht nicht, was man da gerade gesehen hat. Zweite Sache noch für Donnerstag, auch interessant, ein Film, der heißt einfach Sexarbeiterin und erzählt die Geschichte einer Sexarbeiterin, die vor anderthalb Jahren bei uns in eine Stunde Liebe zu Gast war, bei Inga Hinnenkamp.
Wahrscheinlich denken die wenigsten von uns an Menschen, die einfach Lust darauf haben, mit sexueller Arbeit Geld zu verdienen. Genau die habe ich allerdings getroffen, zum Beispiel Lena.
Ich wünsche mir, dass das gesehen wird als eine Dienstleistung, die man erbringen kann, wenn man das möchte. Es ist ja nicht jeder Job für jeden gut gemacht. Ich würde auch nicht so gerne Grundschullehrerin werden. Ich bin mit Sexarbeiterin deutlich besser bedient. Für viele andere Menschen ist es bestimmt umgekehrt.
Das finde ich ziemlich cool. Diese Lena Morgenroth ist damals beim Interview mit Inga Hinnenkamp in Eine Stunde Liebe gefilmt worden. Das Ganze war im Juli 2014. Und dieses Filmen des Interviews ist tatsächlich Teil eines Kinofilms geworden, der jetzt am Donnerstag rauskommt. Also quasi können wir behaupten, D-Radio Wissen cross-promotion-mäßig jetzt auch im Kino vertreten. Eine Stunde Liebe zu Gast bei Eine Stunde Film. Das finde ich ist doch irgendwie echt ein schönes Schlusswort. Bis nächsten Dienstag, macht's wieder gut. Tom Westerholt ist raus, gehabt euch wohl. Bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.